ARD Sounds.
Energie Cottbus und der Wahnsinn von Wolfsburg.
Starke Leistung, aber keine Punkte in der Hauptstadt für den ersten FC Magdeburg.
Und Durchbruch bei der Aufstiegsreform. Der DFB will noch dieses Jahr eine Lösung.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fangen wir nicht vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Abend, sage ich zum ersten Mal an dieser Stelle. Moin Jungs, wir nehmen auf am Sonntagabend 22.31 Uhr, ungewohntes Setting. Ich hoffe, es geht euch trotzdem gut.
Schön, dass du auch Sonntagabend trotzdem noch mit Moin Jungs hier reingehst.
Ja,
also, schönen guten Abend. Es gibt Sachen, die ändern sich nicht. Guten Abend ins Plenum.
Genau, wir haben unsere Aufzeichnungszeit ein bisschen abgewandelt aufgrund der Wahl in Sachsen-Anhalt. Wird natürlich technisch und vom ganzen Aufwand drumherum alles benötigt beim MDR. Deswegen sind wir vom Montagmorgen-Slot auf den Sonntagabend gerutscht. Aber das soll uns nicht daran hindern, heute schön ein bisschen Fußball-Content zu machen, Jungs. Und wir starten natürlich wie immer, bevor wir reingehen und inhaltlich werden, mit unserer kleinen Vorstellungsrunde. Und ich kann alle beruhigen, am Deadline-Day kein Last-Minute-Abgang. Gregor Rühl ist weiterhin dabei.
Ja, es gab so ein paar Gerüchte, ne? Aber ich bin dann doch meinem Verein treu geblieben, im Gegensatz zu vielen großen Profis. Und ich darf den Mann begrüßen, der am Wochenende, den Inhalt sämtlicher Panini-Hefte vorm Mikrofon hatte und irgendwie tausende verschiedenste Leute aus mehreren Generationen aus dem Fußballbereich interviewt hat. Dazu muss er uns gleich mal ein bisschen aufklären, was es damit auf sich hatte. Hallo, Paddy Fritsche!
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist, gab es 1990? Doch, gab es schon Panini-Sticker, oder? Küppi, musst du mir sagen, ich weiß es nicht.
Ich bin da ziemlich sicher, ja. Aber mit zwei habe ich noch nicht gesammelt.
Also noch keine Sucht irgendwo in dir drin erlebt. Ja, und ich begrüße jetzt den Mann. Ich hätte eigentlich gerne heute Abend Witze über Größe gemacht, aber A, stelle ich heute nicht Gregor, sondern Alex Küpper vor. Und B, sind wir vor einer Stunde etwa Kleinfeld-Fußball-Weltmeister geworden mit Max Kruse. Deswegen einfach herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder was. Wir sind wieder wer, Jungs? Was sagt ihr?
Wir sind wieder da auf der ganz großen Bühne. Sehr schön.
War aber echt schön. Also, die haben ja in Essen, ne? Wir hatten ja Heim-WM, die letzten, ich glaube, 10 Tage oder so. Und in Essen haben die da so richtig schönes Stadion aufgebaut auf dem Marktplatz. Und da war echt viel los. Natürlich darin begründet, dass eben das deutsche Team auch so gut unterwegs war. Und da waren ein paar Tausend live in der Hütte drin und haben das heute entsprechend auch zelebriert. Fand ich cool.
Das ist stark. Und Paddy hat seine Augen und Ohren überall. Und Gregor hat es gerade schon angedeutet. Du hast ein durchaus besonderes Wochenende hinter dir. Du warst in Frankfurt beim DFB.
Genau, ich war beim Deutschen Fußballbund, denn die haben auch sich mit unserer Basis quasi beschäftigt, denn es war Wochenende des Amateurfußball und ich habe da 2 Tage für DFB-TV die Sendung moderiert. Und Gregor hat so schön gesagt, ich habe ganz viele Panini-Gesichter treffen können und auch in der Sendung gehabt von Mario Götze. Ich hatte die ganze Zeit, als er neben mir stand, ich habe zugehört, aber eigentlich nur Tom Bartels im Ohr, ehrlich gesagt. Der kommt an, mach ihn, er macht ihn. Also das war total cool. Rudi Völler, Bombentyp. Nils Petersen, der ist ja auch hier bei uns bekannt. Das brauche ich euch nicht erzählen, den kennt ihr selber. Was ein unfassbar sympathischer Mensch einfach Nils Petersen ist. Ja. Hannes Wolf, über die Trainingsphilosophie gesprochen. Heute viel Fokus Frauenfußball. Von Christian Wück über Nia Künzer, hast du nicht gesehen. Also es war wirklich, Lars Stindl war heute da. War ein cooles Wochenende und wie gesagt, es ging eben um die Basis und um den Amateurfußball. Und ich hatte einen Uber-Fahrer, muss ich euch noch fix erzählen. Ich bin eingestiegen und hat er so gesehen, wo ich hin muss, eben zum DFB-Campus. Und er fing direkt an mit, oh, DFB-Campus, ey, da spielt bald einer meiner Jungs. Und ich so, ja bestimmt, erzähle mal. Ja, ich bin ja seit 35 Jahren, bin ich ja ehrenamtlich, danke dir an der Stelle, ehrenamtlich Trainer beim FC Heddernheim und ich habe damals Younes Ebnotalib, habe ich entdeckt, so nach dem, ich dachte, ja, hast du entdeckt und hat er so erzählt und dann, wie das halt so ist bei ehemaligen Trainern, sagt er so, ja, ich habe mich damals schon gefragt, warum der erst, dann geht der hier irgendwo dann nochmal Regionalliga und Oberliga und nochmal Italien und so, ich habe das damals schon gesehen, also du, da kannst du mir glauben, der wird nominiert nächste Woche, da habe ich schon gesagt, oh, dein Wort in Fußballgottes Ohren, ey, also er hat es gewusst.
Er liefert Darmstadt in jedem Fall ab. Und ein bisschen kurios, glaube ich, Paddy, war es dann, als du da in Frankfurt standest und plötzlich mich auf dem Ohr hattest, ne? Weil ich habe nämlich...
Das war...
Ich hab nämlich, ja, habt also ihr ohne mich gepodcastet? Ihr
Frechen. Ja, wir haben heimlich gepodcastet. Ne? Ich hatte dann, im Ohr dann quasi meinen Regisseur gehabt und wir hatten vorher noch, sagen wir mal so, Alternativprogramm von den Kollegen auf dem Ohr von der dritten Liga. Und ich dachte so, schön, auch mal angenehm ein paar Eindrücke zu sammeln irgendwie vom Fußballwochenende, die ich hier teilen kann, ohne dass Gregor und Küppi da sind.
Nein.
Und dann quatsch mich da in Stimme
nicht,
voll.
Hab ich gedacht, lassen wir nicht zu.
Da geht's hier um Viktoria Köln und um Rostock und um Wiesbaden und hast du nicht gesehen. Ja, Alex Küpper habe ich eine halbe Stunde während jeder technischen Probe auf dem Ohr gehabt. Das war fantastisch.
Weil ich nämlich den DFB-Präsidenten interviewt habe im Rahmen der Konferenz am Samstag in der dritten Liga und natürlich ihm auch ein paar Fragen zur Aufstiegsregelung gestellt habe. Da werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Also das war sehr interessant.
Aber guck mal, also der Taxifahrer, das Wort des Taxifahrers in Gottes Ohr, Küppis Wort in Paddys Ohr und unser Dreierwort in das Ohr unserer ganzen Freunde der Sonne in ARD Sounds, wo ihr uns alle hört.
Genau so. In ARD Sounds, du sagst es, Gregor, du warst in Berlin am heutigen Tage gegen den 1. FC Magdeburg. Auch das werden wir gleich ausführlich thematisieren. Und jetzt hören wir erstmal
die Stimmen des Ostens.
Vielen Dank an dieser Stelle. Es kamen wieder richtig viele Nachrichten über die verschiedenen Kanäle und auch über unsere neue WhatsApp-Nummer 0172 35 81 373. Heute noch abgelesen, nächste Woche auswendig.
Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir langsam, ne? Jetzt hat man eine Woche Zeit, ey.
Also vielen Dank, wir haben wirklich wieder sehr viel bekommen, unter anderem Sprachnachrichten, aber auch Textnachrichten und auch noch einige Nachträge zu letzter Woche, weil dieses Thema Groundhoppen die Menschen ganz offensichtlich wirklich bewegt. Unter anderem hat sich Ise gemeldet, Exilösterreicherin in Thüringen, die ihren Mann aus Erfurt beim Groundhoppen kennengelernt hat. Und die dann ihre Flitterwochenplanung auch nach dem Fußball ausgerichtet haben. 16 Spiele in 10 Ländern in 17 Tagen. Und da haben sie sich dann endgültig ineinander verliebt.
Ist schön, das nicht schön? Schön Candlelight-Dinner, aber statt Kerzen so ein paar Bengalos auf den Tisch gestellt.
Genau das.
Ah, das ist schon krass. Ey, cool.
Schatz, ich habe gekocht. Es gibt eine Stadionwurst.
Ja, man merkt, es ist spät.
Es ist spät.
Aber überragend, ey.
Marcel hat sich auch gemeldet und hatte einen sehr, sehr guten Plan. Er hat geschrieben, 10 Tage, 9 Spiele, 7 Länder. Für Marcel wären es 4 neue Länderpunkte gewesen. Und wären, muss man sagen, weil in Prag ging es los, da haben sie ein Spiel gesehen, aber am nächsten Tag war die Scheibe vom Auto eingeschlagen. Das ist natürlich nicht so eine schöne Meldung.
Nee.
Vorm Hostel haben sie das da gefunden, es war keine Reparatur möglich. Dann haben sie die Tour abgebrochen, der Schmerz war groß und ich frage mich, also warum bricht man dann ab?
Folie drüber und weiter.
Ja, klar, sich hier so eine Müll- und Müllsack nehmen und Panzertape,
Panzertape und los.
Und ab ins nächste Land. Also Marcel, da musst du nochmal ran, also der Wille zählt.
Ja, trotzdem natürlich super bitter, wenn so ein geiler Plan steht und dann kommt so ein Mist dazwischen. Ja, bitter. Bitter,
dann ist es fast egal, wann es passiert, aber am ersten Tag ist halt auch so direkt in diese Anfangseuphorie reingeprügelt, ne?
Ja.
Das ist
aber, aber wenn das am ersten Tag passiert, dann kannst du natürlich auch zurückkommen und sagen, wir hatten so viel vor. Also wir wollten so 14 Länder in 3 Tagen, aber ging nicht. Aber hatten wir vor.
Wir wollten Japan, Nepal und Burkina Faso machen. So ein Triple-Header an einem Sonntag und wir hatten so viel vor, wirklich, also wunderbar.
Stichwort Paddy am anderen Ende der Welt, da hast du auch eine Nachricht bekommen.
Holla, ich dachte, du sagst jetzt Stichwort Burkina Faso, da wäre ich sehr überrascht gewesen, aber du sagst es gut, am anderen Ende der Welt sitzt Dirk. Ich glaube, so klang es zumindest für mich immer noch. Der hat auch eine Nachricht geschrieben, er kommt ursprünglich aus Scharfenstein im Erzgebirge. Hey zusammen, Ostfußball im Ohr, auch am anderen Ende der Welt, danke Internet. Sonntagabend, 20 Uhr Ortszeit auf Bali, die Wismut im Lokschuppen verfolgt. PS, 22 Uhr waren wieder alle wach. Ich hatte mir vorgenommen, mich leise zu freuen, hat nur so semi funktioniert. Und dann heute im Osten geht die Sonne auf am Strand. Das Leben ist schön, schöne Grüße in die alte Heimat. Und da höre ich raus, dass er wirklich da hingezogen ist. Und das erfüllt mich mit sehr viel. Ich freue mich sehr für dich, Dirk, wirklich. Geil.
Herrlich. Kein Neid. Aber schöne Grüße zurück an den Strand.
Ganz liebe Grüße an den Strand und die Verbindung zwischen Aue und Asien, die sind da, weil ich erinnere mich, als ich das letzte Mal in Aue war, habe ich einen Typen gesehen, der hatte ein lila Trikot an, was ja viele da haben. Und dann habe ich aber genauer hingeguckt und da stand nicht Erzgebirge Aue drauf vorne, sondern Pattaya United.
Auch schön.
So ein lila Trikot, ja, von einem thailändischen Club an, fand ich gut.
Auch schön. An dieser Stelle müssen wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass wir natürlich nicht nur solche Nachrichten bekommen, sondern hin und wieder auch mal ein bisschen Kritik reinkommt. Und der wollen wir uns natürlich stellen. Gab viele, die gesagt haben, wie kann das sein, dass ihr nach so einem Wochenende nicht über dieses Spiel, was Dirk sich da in Asien angeguckt hat, sprecht, nämlich Aue gegen Lok Leipzig. Das ist bei uns immer ein bisschen schwierig im Vorfeld. Wir gucken uns die Themen an, wir sortieren aus. Wir wollen natürlich der Basis auch den großen Raum geben, der ihr zusteht. Und oft ist es dann so, dass wir uns dann schweren Herzens manchmal auch von Themen trennen. In diesem Fall waren es Lok und Aue. Aber ihr könnt euch alle sicher sein, dass wir den beiden immer dann, wenn es notwendig ist, auch den entsprechenden Raum einräumen werden und sie dann thematisieren.
Ich habe eine schöne Überleitung für dich.
Das ist halt das Ding, ne?
Das stimmt. Ich habe eine schöne Überleitung für dich da jetzt, weil Lok Leipzig, ne? Auf welchem Tabellenplatz ist Lok Leipzig denn gerade in der Regionalliga Nordost?
11?
Also
11? 9, okay, aber 11?
Sehr stark. Also,
Gregor, sehr stark. Also Respekt.
Ja, damit sind wir beim Thema. Wir hatten ja letzte Woche nach den legendärsten Interviews gefragt, hatten natürlich Marco Grote als Vorlage, der auf die Nachspielzeit in Chemnitz sich fragt. 11? Und er hat es damit tatsächlich, Jungs, das ist sensationell, er hat es damit tatsächlich zu TV Total geschafft. Wie einst Uwe Thomas, den ich damals interviewt habe, der auch bei Sebastian Puffpaff gelandet ist, haben wir jetzt wieder ein Interview aus der Regionalliga Nordost bei TV Total mit Marco Grote.
Einfach mal einen Platz auf dem Nippelboard. Ich glaube, das ist dann so wirklich so Bucketlist, da hast du beruflich alles erreicht wahrscheinlich.
Ja, das hat der Kollege Toni Mielke, der das Interview geführt hat, auch gesagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sitze ich da und jetzt bin ich auf diesem Board drauf und das ist schon stark. Ja, im Rahmen dieses Interviews haben wir euch gefragt, was für euch die legendärsten Interviews sind. Wir haben viele, viele Sprachnachrichten bekommen. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir nicht alle wiedergeben können, auch wenn wir sie alle lesen. Und wir haben uns in diesem Fall für die Nachrichten von Christian, Christoph und René entschieden.
Marco Vorbeck, Saison 2003-2004, Hansa Rostock schafft am letzten Spieltag den Klassenerhalt mit einem 0-0 gegen Gladbach, war das, glaube ich. Und der Reporter fragt ihn in der Mixzone, wie er denn heute Abend feiert. Und er sagt ganz trocken und einfach völlig neben sich stehend, ich trinke einen Sekt vielleicht mit piepsiger Stimme. Ja, das ist für mich ein absolutes Highlight.
Mein absoluter Favorite ist da René Lewe Johann von den Sportfreunden Siegen, der im Interview nach dem Spiel vom Reporter gefragt wird, ob sie oder er denn jetzt Druck verspüre, worauf er hin antwortet, Druck habe ich, wenn ich abends nackt neben meiner Alten liege oder morgens auf dem Pott.
Gregor war letzte Woche in der Stadt, Greifswald, der berühmteste Sohn Toni Kroos, gab damals ein Interview dem eurem geschätzten Kollegen Nils Karben, glaube ich, vom ZDF, und flexte den dann komplett hüfthoch um, indem man einfach nochmal anmerkte, dass, ja, dass er 90 Minuten Zeit hatte, sich vernünftige Fragen zu überlegen und ihn dann einfach stehen ließ. Fand ich sehr gelungen.
Ja, unvergessen, diese Interviews. Auch
Sekt vielleicht.
Ich trinke Sekt vielleicht, Marco Vorbeck beim FC Hansa. Wirklich Weltklasse. Christian und MJ haben das auch erwähnt als ihr Lieblingsinterview. Von Anton kam nochmal die Meldung rund um Toni Kroos nach dem Champions League-Finalspiel, das ja durchaus große Wellen geschlagen hat damals. Ja. Kontrovers. Am Ende sahen wahrscheinlich beide nicht so ganz glücklich aus, weder der Interviewer noch der Interviewte, aber ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Also vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für eure Sprachnachrichten. Gerne immer genau weiter so. Und Jungs, darüber hinaus haben wir noch ein paar schöne Geschichten von der Basis. Paddy, sorry, jetzt habe ich es vergessen. Du hast gesagt, du willst noch dein Lieblingsinterview einmal hier platzieren.
Gerne, beziehungsweise ich würde auch euch erst, also ich habe gar kein Interview, was ich muss seit einer Woche jeden Tag dran denken, auch heute auf der Rückfahrt. Es ist ganz, ganz schlimm. Und wir haben ja gesagt, wir wollen es auch ein bisschen nachmachen. Und mein All-Time-Favorite-Videomitschnitt, so würde ich sagen, ist natürlich einfach nur, wo sind die Karten?
Ja, klar. Ja, wo sind die Karten?
Was ist hier los?
Die Arschlöcher, die da drüben sitzen oder wie? Hier, Das kannst du dir um Hals hängen, du Assi.
Das ist natürlich nur so ein halbes Interview, ja, aber trotzdem ein schöner Mitschnitt. Bei mir sind es auf jeden Fall, ja, bei mir sind es auf jeden Fall welche, die sich auch in meinen Alltag total eingebaut haben. Und zwar einmal, was wollen sie jetzt von mir? Ich lege mir jetzt 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Das muss natürlich Per Mertesacker nach dem Algerien-Spiel 2014. Und was haben sie denn in ihrem Stutzen?
Zigaretten. Da frage ich mich vor allem, mit wem soll ich denn hier Podcast machen? Mit Alex Küpp oder was? Soll der Cornflakes zählen gehen?
Jan Löhmannsröm, ja.
Eine Folge mal nur so.
Gab schon wirklich viele Legendäre, muss man sagen. Und Jungs, Aufgabe an uns alle drei für die nächste Folge. Diese Aufgabe wurde uns schon mal mit auf den Weg gegeben. Wir müssen jetzt mal aufarbeiten, was bei uns im Intro alles dargeboten wird an legendären Interviews. Das weiß, glaube ich, auch nicht jeder, wo die genau herkommen, wann die gefallen sind und was da die Hintergrundgeschichten waren. Das müssen wir unbedingt einmal aufarbeiten. Vielleicht finden wir ja die Zeit dazu in der Länderspielpause demnächst. Aber das soll natürlich nicht alles gewesen sein von der Basis. Gregor, du warst zum DFB-Pokal im Volksparkstadion, hast den BVB da geguckt. Und hat es ja schon mal angekündigt, dass beim HEBC, also beim Dortmunder Gegner, ein alter Chemnitzer spielt.
So ist es. Das ist der Olli, der hatte mich ja mal, ich hab ja Gegnerbeobachtung gemacht, ich habe mir den HEBC mal angeguckt vor ein paar Wochen und der Olli hat mir während des Spiels geschrieben, ey Gregor, bleib mal nach dem Spiel noch da, ich muss dir was erzählen. Und der war vor kurzer Zeit erst aus Chemnitz nach Hamburg gezogen, spielt beim HEBC und hat an diesem Spiel eben auch teilgenommen, wurde zwar nicht eingewechselt, weil er beim Pokalgewinn vom HEBC noch nicht im Verein war, aber war natürlich trotzdem, saß mit auf der Bank und hat ein Trikot bekommen und hat das alles miterlebt und der hat erzählt, dass es der absolute Hammer war. Er hatte mir ein Bild aus der Kabine geschickt vorm Spiel und hat mir so ein bisschen beschrieben, wie die Stimmung war und dann habe ich ihn gefragt, was er für ein Trikot bekommen hat, also mit wem er getauscht hat und dann hat er geschrieben, er hat das von Chuck Wilmeka bekommen und danach hat er auch noch mit ihm ein bisschen gesprochen, waren alle super sympathisch und danach gab es noch eine Riesenparty mit 500 Leuten, da haben sie richtig ausgelassen gefeiert, obwohl sie halt 0-5 verloren haben und der Präsident hat sogar noch um 3 Uhr um eine Stunde verlängern lassen, weil es so toll war. Also geil, der Osten cool, auch vertreten, als die Basis im DFB-Pokal gegen den großen BVB gespielt hat, das ist doch eine schöne Geschichte.
Mega. Derek hat uns geschrieben, der war beim Landespokal SG Schulzendorf gegen Rathenow. Paddy, kommt die von dir oder von Gregor?
Nee, die kommt von mir.
Sagen. Jetzt bin ich gespannt.
Derek hat geschrieben mit einem kurzen ersten Halbzeit-Ticker. Und da lief es für die SG Schulzendorf nicht so wirklich gut. Denn er hat geschrieben, es ist die 40. und es steht 0-5, 4 Tore waren 11 Meter und Schulzendorf spielt nur noch zu 9. In der 40. Minute, naja.
Alles auf dem Platz gelassen, ey.
Sie haben am Wochenende 8 Dinger waren es, also Rathenow hat 8-0 gewonnen. Aber das ist eben auch Landespokal, ne?
Das ist Landespokal. Da hat die Motivationsrede auf jeden Fall gegriffen im Vorfeld. Die Jungs waren heiß.
So schön mit 2 Steps from Hell, Heart of Courage vorher so drunter gelegt, ja, so schön als Musikbett quasi.
Sehr hammerhart, schön.
Weggeflext. Der nächste aber, Küppi, der nächste ist von mir, das, wo es um Pyrotechnik geht, denn ich habe ein bisschen Doom gescrollt, hatte ein bisschen Zeit an diversen Bahnhöfen und Flughäfen und so die letzten Tage auch. Und da ist mir eine schöne Choreo entgegengesprungen und zwar nicht vom großen Fußball, sondern vom kleinen Fußball, deswegen habe ich die mitgebracht und zwar, das war eine schöne Pyro-Show mit weißen Blinkern und weißen Bengalos und so, ich glaube, weiß und roter Rauch und zwar in der Kreisoberliga in Thüringen, in einer bestimmten und da in der A-Jugend, also nicht mal im Männerfußball, sondern eben noch beim Nachwuchs in der U19 und zwar beim FC Motor Zeulenroda, das muss man sich so verorten, dass das sächsische Grenze ist, glaube ich, zu Thüringen und zwar so im Bereich, also in Sachsen wäre es Vogtland, also irgendwo da in der Ecke, ganz grob gesagt Richtung Plauen und dann eben Richtung Thüringen rein. Da liegt Zeulenroda und war eine schöne Pyro-Show, die habe ich da entdeckt im WWW.
Musste dann natürlich mal nachreichen bei Instagram und das teilen, damit wir das auch alle sehen können. Und aber herrlich, sehr schön. In der A-Jugend.
Ja. Ja, muss auch sein. Ja. Und wie ihr das gewohnt seid, liebe Leute.
Muss auch sein,
ja klar. Hat Gregor uns auch wieder was mitgebracht, nämlich den Vereinsnamen der Woche.
Was? Wie heißt ihr?
Ja, und da habe ich diese Woche, das kommt diesmal nicht von mir, sondern, also kommt ja oft nicht von mir, weil ich ja viele Nachrichten zu diesen schönen Vereinsnamen bekomme. Und diesmal gab es aber eine Sprachnachricht vom lieben Paddy, witzigerweise.
Ich bin damals ins nördliche Brandenburg gezogen, in die Pritzwalker Ecke, und habe von meiner dort lebenden Freundin ein Fußballspiel besucht. Und wir waren in der Region und wir sind dann zu den damaligen Kuckuckskicker gefahren. Die Kuckuckskicker haben eine ganz spannende Tradition gehabt. Den Verein gab es nicht lange, aber er war zum größten Teil gespickt mit Brasilianern, wie auch immer sie die nach Deutschland geholt haben. Die haben da auch Unterkunft bekommen und ein bisschen Geld verdient und sind auch dreimal in Folge irgendwie aufgestiegen, haben auch ein Jahr in der Brandenburg-Liga gespielt. Hatten mehr Brasilianer in Berlin-Brandenburg als die Hertha zu der Zeit. Später ist dann der Spielbetrieb eingestellt worden. Aber der Vereinsname ist natürlich da in aller Munde gewesen. Sehr, sehr speziell, habe ich so noch nie gehört gehabt. Und ist mir jetzt nochmal eingefallen, weil ich die aktuelle Podcast-Folge von euch gehört habe. Und da wollte ich dir nochmal den Link dazu schicken. Ganz spannende Geschichte. Und ja, vielleicht interessiert es dich für deine Kategorie.
Die Prignitzer Kuckuckskicker, witzigerweise hatten wir letzte Woche ja auch schon einen Vereinsnamen aus der Prignitz, diese Woche also wieder, die Prignitzer Kuckuckskicker, die hatten also super viele Brasilianer, gibt's auch seit 2011 schon nicht mehr, also ganz kuriose Geschichte, ist irgendwie so ein kirchlicher Verein gewesen, die hatten dann einen Brasilianer und der hat dann wohl nach und nach immer wieder welche da hingeholt, also Kuckuck ist auch ein Ortsteil von Pritzwalk in der Prignitz, also sehr kuriose Geschichte, vielen Dank, Paddy, wenn ihr solche Stories habt, auf die kommt man natürlich nicht einfach mal, wenn man so Google kuriose Vereinsnamen, deswegen schickt die mir gerne zu, wir nehmen die hier gerne auf und freuen uns immer wieder darüber, solche schönen Namen zu hören.
War das bisher dein Prompt, den du immer genutzt hast oder wie letztes Jahr? Kuriose Vereinsname bei Google oder hast du dir ein bisschen mehr Mühe gegeben?
Nee, ich habe mir schon ein bisschen mehr Mühe gegeben, da muss man schon tief wühlen.
Gregor scrollt die Tabellen durch. Auf jeden Fall immer wieder schön einfach, was da für besondere und kuriose Geschichten rauskommen in dieser Rubrik. Und die besonderen Geschichten, die hören wir auch bei ARD Sounds im Podcast der Kollegen Freddy Schürheck und Kerstin von Kalkreuth. Die machen nämlich Sportschau F, inspirierende Frauen aus dem Sport. Sie erzählen die besonderen Geschichten, die besonderen Perspektiven, die Qual im Training, die Glücksgefühle, die der Sport mit sich bringt, Erfolg und Misserfolg, all das, was der Sport den Frauen abverlangt, was er ihnen gibt und was er sie lehrt. Ein Podcast, der motiviert und inspiriert. Sportschau F auf ARD Sounds. Unbedingt mal reinhören und natürlich würden wir uns auch kommende Woche wieder über viele Nachrichten freuen zu unserer Community-Frage in dieser Woche, die wir angelehnt haben an den Deadline-Day, das Ende des Transferfensters, da ist immer richtig Alarm, ich glaube allein in der dritten Liga sind nochmal 12 Transfers getätigt worden, nur an diesem Tag, und was würde uns interessieren, was war der Transfer, der euch so richtig wehgetan hat, der euch das Herz regelrecht rausgerissen hat. Ich glaube, jeder Fußballfan hat einen solchen Transfer einmal erlebt, natürlich auch im Osten. Und ich kann euch sagen, Jungs, bei mir war es Mario Götze damals zu den Bayern. Das war richtig schmerzhaft. Am Tag des Champions League Halbfinals verkündet, er immer wahrgenommen als Dortmunder Junge und dann ist er zu den Bayern gegangen. Das hat jedem Borussen wehgetan. Habt ihr auch so einen Transfer?
Also bei mir, ich habe an zwei gedacht. Der erste Impuls war Raphael van der Vaart, dann als er sich vom Hamburger Sportverein verabschiedet hat. Ich glaube, zur ersten Richtung Real Madrid, ne? Und dann kam Tottenham, glaube ich, so rum. Aber der Abgang von Raphael van der Vaart, den ich so brutal geliebt habe, wirklich als Kind, so als Fußballer, bevor er angefangen hat, als TV-Experte zu arbeiten. Und das andere tatsächlich im Ostfußballbezug war, ich fand, glaube ich, und in Dresden ging es, glaube ich, einigen so, den Abschied von Alex Esswein auch extremst unangenehm damals, der uns oder die Dresdner damals hochgeschossen hat dann, ne, und Top-Torschütze war. Und lange noch unterwegs war dann im Profifußball und den ich auch, jetzt habe ich einmal uns gesagt, kann ich auch fair sagen, ne, den ich war ja auch da im Stadion einige Male mit dabei und das war schon so jemand, wo du immer geguckt hast und gedacht hast, boah, Alex Esswein, auch ein geiler Name und als der gegangen ist, das tat dann schon weh.
Ja, ich kann mich Alex anschließen auf jeden Fall an die Götze-Geschichte oder auch so jemand wie Hummels. gab ja dann wieder Rückkehren und so, aber es ist dann schon, ich glaube, so dieses, gerade dieses Identifikationsding, ne, wenn die Leute halt von vor Ort auch kommen und dann lange im Verein sind und dann hat man so das Gefühl, da wird sowas rausgerissen, das ist dann immer.
Das ist es genau, dass du so viel mit diesem Spieler verbindest, kommt aus der eigenen Jugend, ist gefühlt einer von dir und einer, der einfach dazugehört und dann geht er eventuell sogar noch zum direkten Konkurrenten oder zum Erzfeind. Also da sind wir sehr gespannt, was da die Transfers sind, die euch am meisten wehgetan haben. Natürlich nicht nur im großen Fußball, sondern gerne auch im Amateurfußball, wenn einer ins Kreisliga-Nachbardorf wechselt und plötzlich dein Gegner ist, obwohl du 20 Jahre neben ihm in der Kabine saßt. All solche Geschichten. Da freuen wir uns drauf.
Ich habe von, vielleicht noch, passt noch zum Thema, du hattest ja da auch eine ganz schöne Geschichte, beziehungsweise ein Transfer, bei dem das auch ganz genauso war, wie wir es gerade beschrieben haben, war ja Jonas Oehmichen, der auch noch kurz vor knapp dann als Dresdner Junge nach Aachen gewechselt ist. Und den hattest du ja interviewt am Freitagabend, glaube ich, ne?
Genau, ich war bei Ingolstadt gegen Aachen, Oehmichen ja letztes Jahr schon ausgeliehen zu Alemannia und dann am letzten Tag des Transferfensters fest verpflichtet von der Alemannia für eine gute halbe Million etwa Ablöse. Und er hat ja bei Dynamo darum gebeten, weil er einfach spielen will und Spielpraxis will als junger Spieler. Aber nichtsdestotrotz hat man ihm schon angemerkt, dass ihm das richtig wehtut, seine Geburtsstadt Dresden und seinen Verein, die SGD, zu verlassen. Und dementsprechend hat er sich in Aachen auch, wirklich schöne Anekdote, die 44 gesichert als Rückennummer. 4-4, also der vierte Buchstabe im Alphabet, das D. Dynamo Dresden hat er quasi die ganze Zeit mit auf dem Rücken und ich habe nachträglich dann nochmal mit ihm gesprochen nach unserer Sendung und er hat sogar eine Tätowierung, wo er mit seinem, mit seinem Bruder zu sehen ist, die in Richtung Stadion gehen und die tragen auch Trikot mit der 44. Also
ja. Und vom K-Block wurde das dann am Samstagabend auch wohlwollend, glaube ich, aufgenommen. Dann wurde nämlich ein Spruchband gezeigt in Dresden, irgendwie so sinngemäß mach's gut, Ömi, man sieht sich immer zweimal im Leben oder so, Dynamo Dresden forever oder sowas, ne? Und dann, ich glaube, das hat dann auch jeder verstanden, Spielpraxis und so.
Ja,
und man hat es wirklich angesehen.
Es ist ja wirklich schön, wenn das auf diese Art und Weise abläuft, weil wir werden gleich, wenn wir über Energie Cottbus sprechen, natürlich auch noch über Rehse sprechen, wo die Situation eine ganz andere ist. Aber Jungs, lasst uns erstmal in der Bundesliga starten und Union Berlin diskutieren. Die haben gegen Bayer Leverkusen richtig vor den Latz bekommen, 0-4. Die Niederlage, der Trainer Lustrinelli hat dann gesagt, das ist eine Stolperung auf unserem Weg, in seinem süßen deutschen, schweizerdeutschen Akzent.
Nächste Woche ist er bei TV Total Nippel.
Also, nee, so schnell geht das hoffentlich nicht.
So weit sind wir noch nicht.
Muss man schon was liefern dafür.
So weit sind wir noch nicht, aber Union jetzt 7 Gegentore nach 2 Spieltagen. Paddy, du hast sie dir mal damals schon genauer angeguckt, das macht schon ein bisschen Sorge, ne?
Ja, also mit Ansage, ne? Also das war natürlich, also einerseits, was wir letzte Woche, glaube ich, hier so halb vermeldet hatten, ne, war ja das Thema Ansa und Hull City, der jetzt auch final ja durchgegangen ist, der Wechsel, ne, nach unserer Aufnahme am vergangenen Montag, Deadline Day. Jetzt fehlt ja quasi auch da noch so eine wuchtige Offensivkraft, die jetzt zugegebenermaßen jetzt auch nicht mehr so brutal gescored hat in der Rückrunde, aber darum geht es erstmal nicht. Die Präsenz war da und zumindest mal ein Ankerspieler, der lange Bälle auch gut verarbeiten kann und ablegen kann. Und wir haben es ja schon zum Thema gemacht, ne? Also oder beim Pokal dann vor 2 Wochen, dieses Thema Gegentore und dieses Thema Gegentore nach einem gewissen Schema F. Zur Wahrheit gehört natürlich trotzdem, dass das super schwer ist und dass ich auch nach wie vor dran glaube, dass das Union irgendwann auch umsetzen und lernen kann. Aber das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie radikal dieser Umbruch ist von Fünferkette auf Viererkette in der Defensive. Und am Ende ist das der eine Faktor, der natürlich eine große Rolle gespielt hat, eben, ne, genau diese Schnittstellen wieder und diese großen Lücken einfach hinten drin in dieser letzten Kette. Auf der anderen Seite, und das macht eben dann den Abgang von Ansa nicht besser, du hast am Ende halt 0,15 Expected Goals gehabt. Also du hast auch überhaupt nicht irgendwie hinbekommen, mal ein Entlastungsangriff mal irgendwie konsequent zu Ende zu spielen, mit mehr als dem vorletzten Pass, um wirklich auch mal in gefährliche Situationen und Räume erstmal reinzukommen, größtenteils. Kein Schuss aufs Tor, 4 insgesamt nur, wie gesagt, 0,15 XG am Ende. Und das macht mir schon Sorgen, weil das sind natürlich zwei Baustellen. Ne? Das ist einerseits diese letzte Kette eben gegen den Ball und nach vorne, habe ich ja auch schon gegen Braunschweig drüber gesprochen, eine gewisse Kreativlosigkeit und Ideenlosigkeit im Spielaufbau. Und da war Ansa noch da und der fehlte jetzt auch und deswegen, ja, muss man sich Sorgen machen, bin ich nach wie vor der Meinung, halte aber von Lustrinelli auch nach wie vor so viel und glaube auch, dass man in Berlin das einordnen konnte vor dieser Saison. Ne? Also du holst den Lustrinelli nicht nach dem Motto, ja komm, bis zur Länderspielpause kriegst du und wenn das Experiment dann gescheitert ist, dann knallt's halt, sondern das war von Anfang an, glaube ich, in den Köpfen der Verantwortlichen entsprechend auch drin, zu wissen, wir bauen hier eine komplette Mannschaft einfach mal um. Also ein ganz anderer Fußball und das braucht Zeit und die muss er kriegen und die geben wir ihm auch. Würde ich von außen einschätzen.
Ja, Paddy, wenn du über Baustellen sprichst, dann ist das ein gutes Stichwort, weil es war nicht...
Lieber stark, Kippi, wir müssen ja jetzt einen Applaus dafür haben. 23:03 Sonntagabend.
Ich hätte es einfach durchlaufen lassen, aber wenn ihr da gerne drüber sprechen wollt, sehr gerne.
Ja, doch.
Also, es war nämlich nicht der einzige Tiefschlag für Union, muss man sagen. Also sportlich stehen sie schon unter Druck und auf der Mitgliederversammlung, da wurde darüber informiert vom Präsidenten Dirk Zingler, dass der Stadionumbau sich verzögern wird. War ein großes Thema. Es wurde auch über Popcorn im Stadion gesprochen, hat sich ein Fan beklagt, weil er sagt, das ist hier Eventisierung, das brauchen wir nicht. Bin ich hundertprozentig bei ihm. Auch die Bierpreise waren Thema. Aber das größte Thema, natürlich Stadionumbau. Behördliche Auflagen für die Fällung von Bäumen sind wohl der Grund dafür, dass es später losgeht, beziehungsweise länger dauert. Ab Anfang 2028 geht es für Union ins Olympiastadion und dann nicht wie geplant ein Jahr, sondern anderthalb Saisons. Irgendwie schwer vorstellbar, ne? Anderthalb Jahre Union Berlin, nicht an der alten Försterei, sondern im Olympiastadion, Gregor?
Ja, also ich war ja heute da und habe dann auch mit ein paar Herthanern darüber gesprochen und die finden das natürlich auch blöd und haben dann auch gesagt, ja, und dazu kommt ja auch noch, was das für eine Fahrerei ist, ne? Also selbst aus Mitte brauchst du ja, gut, wenn du mit der Bahn irgendwie schnell durchkommst, bist du in einer halben Stunde da, aber mit dem Auto bist du Ewigkeiten unterwegs, weil sich das ja auch alles staut und dann viele von denen wohnen ja im Zweifel auch in Köpenick, das ist ja fast wie Schalke Dortmund, die Entfernung, also das sind ja irgendwie 35 Kilometer oder so, ne? Und das wirklich so lange durchzuziehen, das ist schon ganz schön heftig. Also.
Und erinnert ihr euch noch dran an Union in der Champions League im Olympiastadion? Mhm. Das wirkte immer befremdlich. Also auch nach dem dritten Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass ich sage, ja okay, ich fühle es jetzt.
Ja, das fand ich ja. Da war die Atmosphäre ja zumindest mega cool, weil es halt so große Spiele waren, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, dass Union dann gegen, weiß ich nicht, Paderborn oder Elversberg im Olympiastadion spielt.
Naja, und du hattest bei der Champions League ja auch nochmal so ein bisschen, haben vielleicht auch ein paar Unioner gesagt, so jetzt können, und wir spielen jetzt hier Champions League beim Stadtrivalen.
Big City
Club. Ne? Beim Big City Club, das, aber wenn das dann eine ganze Saison so ist und, das ist dann doch schon ganz schön doll. Aber gut, was willst du machen? Für die Frauen haben sie, glaube ich, immer noch gar keine Lösung, ne?
Nee. Die ist noch offen, das soll in den nächsten Wochen geklärt werden, wo die in dieser Übergangszeit spielen werden. Aber man kann natürlich sagen, dass zumindest die Vorfreude auf die neue alte Försterei Union vielleicht durch diese anderthalb Jahre tragen wird. Sie wollen vergrößern von aktuell 22.000 auf knapp 40.000 mit unfassbar vielen Stehplätzen, die dazukommen sollen. Also das wird dann schon richtig, richtig geiles Ding da an der alten Försterei. Aber es dauert halt seine Zeit, bis es soweit ist. Und bis dahin werden es relativ harte Jahre für Union Berlin. Und wenn wir jetzt schon so ausführlich über Union sprechen, dann wollen wir doch auch Union tippen. Kommende Woche gegen Schalke.
Die Expertenrunde.
Ja, Jungs, dann haut mal raus. S04 hat den Bayern einen Punkt abgetrotzt. 0:0 zu Hause gegen den FCB. Das erste Mal seit, ich glaube, 47 Spieltagen, dass der FC Bayern gar nicht getroffen hat. Also Schalke offensichtlich.
Boah. Krise? Kann man da von einer Krise sprechen?
Kann man da von einer Krise sprechen?
Ich denke, ja.
Ja, Vincent-Kompanie wackelt.
Ja. Genau. Schalke also defensiv stabil und Union, wie gesagt, mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen. Was tippt ihr?
Gregor darf am Anfang heute.
Boah, Schalke ist ja am Mauern. Union. Komm, ich sag, Union gewinnt 2-1.
Ich sage, es wird ein richtig dreckiges 1:1. Und Bonustipp, Toni, liebe Grüße in die Regie. Vielleicht kann man da irgendwo noch einen Extrapunkt für mich rausschimmeln.
Nein.
Ich sage, am Ende werden es zusammengerechnet unter 1,5 Expected Goals. Also zusammen auf beiden Seiten. Das wird ein richtiges Scheißspiel.
Das ist schön, wie du das formuliert hast. 1:1 wäre auch mein Tipp gewesen. Und ich glaube, dass ich mich dann eher so in Richtung 0-0 tatsächlich orientiere, weil ich auch der Meinung bin, dass die beiden sich offensiv wahrscheinlich schwer tun werden und Union viel Wert auf die Defensive legen wird, Schalke sowieso. Also ich befürchte, dass es ein 0-0 gibt zwischen Schalke
der schlechteren Sorte.
Union Berlin. Ja, du, also was wir für einen Schrott getippt haben, wahrscheinlich wird es ein sensationelles 3-3-Spektakel oder so. Mal gucken.
Oder die ganz kurze Frage.
Wer weiß es schon, ja.
Paddy, ja. Wenn man bei deinem Tipp den Doppelpunkt wegnimmt, ne, was hat man dann?
11? Es ist spät, ich sag's aber, es ist schon weit nach 23 Uhr Sonntagabend. Gregor Rühl ist im Modus.
Hier wird einfach jede Möglichkeit genutzt, um Marco Grote wieder aufs Tableau zu hieven. Sehr gut. Wenn wir beim Tippspiel sind, dann gehen wir doch direkt in die Auswertung vergangene Woche. Jungs, ihr dürft einmal applaudieren, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Hertha gegen Magdeburg, 2:1 der Endstand. Gregor hat 2:2 getippt. Paddy trifft die richtige Differenz mit einem 1:0-Sieg für Hertha, das er getippt hat. Und ich habe 2:1 getippt und so ist es dann am Ende auch gekommen. Und Gregor,
das heißt, tabellarisch, Gregor wollte gerade sagen, jetzt weit abgeschlagen. Ne? Kann man das schon so martialisch formulieren, ja?
Naja, aber ich habe ja
weit abgeschlagen.
Ich habe ja die erste Saison gewonnen. Das ist auch völlig okay, wenn ich euch jetzt mal ein bisschen da.
Uli Hoeneß gibt dir ein Fernrohr, um uns zu beobachten an der Tabellenspitze, Gregor.
So nämlich. Auf jeden Fall warst du heute da, Gregor, und hast dieses Spiel gesehen und natürlich das Ganze drumherum. Unglaublich viele Gästefans aus Magdeburg und am Ende schon eine bittere Niederlage, weil vermeidbar.
Ja, deswegen bin ich eigentlich immer noch stolz auch auf meinen Tipp, weil es hätte auf jeden Fall mal ein 2:2 werden müssen, eigentlich aus Magdeburger Sicht. Aber wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel, hohes Niveau. Die beiden frühen Tore jeweils in den Halbzeiten für Hertha haben das dann doch schon ganz schön so aus der Statik gebracht. Es war meiner Meinung nach sehr, sehr ausgeglichen. Der FCM hat gepennt beim 2:1. Da wurde der, wie heißt er, Adewumi, glaube ich, der einzige Neuzugang, eine Laie aus, schlag mich tot, England irgendwo.
Burnley, schön, dass du dich auch immer so selbst weiter reinmanövrierst hier.
Burnley, einfach mal die Themen aufmachen, von denen man gar keine Ahnung hat.
Thema aufmachen und
ich
dann
hab doch Ahnung. Ich sag doch sogar noch, ich habe mich doch selber noch sortiert. Den haben sie auf jeden Fall einmal komplett gepennt. Und dann hat es am Ende so ein bisschen, glaube ich, an der Abschlussschwäche gelegen, beziehungsweise die Herthaner haben immer noch irgendwo, vor allem dann so in den letzten 20 Minuten immer noch irgendwo ein Bein oder ein Fuß oder ein Zeh oder so da dazwischen bekommen und Gersbeck oder was hat da einfach wirklich alles rausgefischt. Und du hast auch so ein bisschen gemerkt, also Hertha ist ja gerade so ein bisschen die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga, 4 Spiele, 4 Siege und du hast so richtig gemerkt, die haben einfach Momentum. Also die reiten da auf einer Welle, ich glaube, die hätten noch 1,5 Stunden weiterspielen können und der FCM hätte kein Tor gemacht, weil die standen da irgendwie kompakt, sind füreinander eingetreten, da gab es da irgendwie die gelb-rote Karte in der 60. Minute für Hertha. Da kippte das Spiel total eigentlich in Magdeburger Richtung, aber die haben es einfach nicht hinbekommen, weil die Herthaner sind einfach gerade ein gutes Team, das muss man schon sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, da zuzugucken. Patrick Sander war total überrascht davon, dass sein Team nach einer Ecke mal ein Tor gemacht hat. Hat dann im Interview gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht unsere Stärke, aber fand ich gut. Auf den Rängen muss man schon sagen, war das auch brutal. Also super schönes Fußballwetter, finde so im September, wenn dann doch mal die Sonne rauskommt auf so einen Sonntag, das ist schon immer
perfekt.
Perfekt. Da gab es ja eine große Choreo in der Ostkurve von den Herthanern. Und die Magdeburger mit 6.000, 7.000 Mann auch ordentlich am Stimmung machen. Also war wirklich super. Ich habe eine schöne Currywurst gegessen im Presseraum und mir das angeschaut. Und war herrlich. Und ich muss mich, also wenn ich da so die Magdeburger Elf gesehen habe, mache ich mir jetzt, glaube ich, für die nächsten Spiele keine großen Sorgen. Denn das sah doch schon alles ziemlich gut aus und hatte Hand und Fuß. Und wie gesagt, mein Tipp, das 2:2. Das hätten sie auf jeden Fall verdient.
Es lag in der Luft. Ich muss auch sagen, ne, wir haben natürlich letztes Jahr das Gleiche so ein bisschen besprochen, dann nach der Übernahme von Patrick Sander, nachdem Markus Fiedler beurlaubt worden ist in der Länderspielpause, dass sie eigentlich da auch einen guten Ball gespielt haben und dass es eigentlich größtenteils hingehauen hat und die Ergebnisse haben gefehlt. Ich bin schon der Meinung, dass du aufpassen musst, dass sich das nicht wieder so verselbstständigt und so reinstrudelt in das, ne, so dass man nicht wieder so sich auch dann flüchten kann. Das macht da keiner, ich sag nur jetzt mal im Konjunktiv, sich da reinflüchten kann in diese Ausrede von wir spielen ja eigentlich voll einen guten Ball, aber die Punkte passieren halt nicht.
Ja. Der Unterschied ist, finde ich, dass du jetzt schon auf einem anderen Niveau dich bewegst. Ja, ne? Damals warst du von Anfang an richtig unten drin. Jetzt hast du aus den ersten drei Spielen zwei Siege schon geholt. Und jetzt so eine unglückliche Niederlage auswärts beim Spitzenreiter Hertha BSC. Das ist dann verkraftbar, finde ich. Das ist alles okay, wo sich der FCM gerade bewegt.
Ich meine, ja, du machst natürlich trotzdem jetzt, ne? Es wird jetzt nicht einfacher die nächsten Wochen und Monate. Du hast jetzt Kaiserslautern zu Hause, Greuther Fürth, dann ist erstmal Länderspielpause, dann Hannover zu Hause, dann, boah, das wird Brot. El Clasico, so, dann Karlsruhe zu Hause und dann, gut, dann hast du mal, kannst ein bisschen durchpusten, relativ einfaches Los im DFB-Pokal, zweite Runde auswärts in München. aber dann geht's schon zu Hause wieder gegen Darmstadt weiter. Also das ist jetzt auch ein wirklich stabiler Herbst für Magdeburg, ne?
100%. Und bei der Hertha stellen wir fest, dass die alte Weisheit wieder irgendwie sich bewahrheitet. Der absolute Überspieler Fabian Rehse geht weg und irgendwie erfindet sich eine Mannschaft dann neu. Andere treten aus dem Schatten und plötzlich funktioniert's. Und wo wir schon bei Fabian Rehse sind, lasst uns doch direkt rübergehen zum Wahnsinn von Wolfsburg. Energie Cottbus spielt 4-4 in Wolfsburg und bei mir war es mal wieder so, ich habe ja selbst gearbeitet und wenn man dann irgendwann das Handy anmacht und den Ticker aufmacht und sich denkt, ey, was? 4-4? Was ist das denn? Also völlig irre.
Das ist schön. Also erstmal, Kübi, ich habe dich ja, wie gesagt, gehört, nenn's mal nicht gleich arbeiten, was du da gemacht hast, aber das war... das war total lustig, weil ich habe neben Nils Petersen auch gestanden. Du hast in der Konferenz gesessen. Ich habe gerade Live-Interview gemacht mit Nils Petersen und habe ihm auch so mittendrin mal gesagt, weißt du übrigens, wie es gerade bei deinem Ex-Cottbuson steht? Ja, nee, ja, 4-4. Bum, bum. Also völlig Starakiri da. Offensiv, hui. Hinten sind jetzt, glaube ich, schon 12 Dinger halt, ne? Das ist auch Teil der Wahrheit.
Absolut. 12 Gegentore. Das ist einfach zu viel, muss man sagen. Aber sie haben auch schon 10 erzielt. Und also nur die drei da oben, Heidenheim, Nürnberg und Hertha, haben öfter getroffen als Energie Cottbus. Aber diese defensive Stabilität, das zieht sich schon durch. Ne? Wir erinnern uns an den Heimsieg gegen Hannover, wo Pele Wollitz gesagt hat, so können wir auf keinen Fall weiterspielen, schon gar nicht weiter verteidigen. Sonst wird das nichts mit dem Klassenerhalt in der zweiten Liga. Und jetzt hast du 12 Gegentore und am Wochenende schon wieder 4 kassiert.
Und ich bleib dabei, ne? Ich habe letzte Woche Gregor schon sanft umgegrätscht, so. Ich habe wirklich Bauchschmerzen. Es gibt mir wirklich so ein bisschen Dynamo Dresden-Gefühl Hinrunde letzte Saison, dass du einfach in der Defensive dann vielleicht doch nicht ausschließlich Personal hast, was 17 an 17 Spieltagen dieses Niveau mitgehen kann. Da weiterhin, ich lasse mich gerne überzeugen vom Gegenteil, aber das wird, glaube ich, noch eklig.
Ja, wobei du das jetzt auch schon wieder drin hattest, das, was ich letzte Woche so moniert habe, diese Unkonzentriertheiten, wie Thorsten Legert sagen würde, hattest du jetzt auch bei einem, ich kann es dir leider nicht mehr sagen, bei welchem Tor das war, von den 27, die da gefallen sind in Wolfsburg, aber diese schlechte Absprache zwischen Torwart und Verteidiger und dann landet der Ball auf einmal beim Gegner, ne? So dieses, du bist einfach nicht wach. Also es zieht sich auch so ein bisschen durch.
Ja, und auf der anderen Seite müssen wir natürlich trotzdem sagen, wenn du als Aufsteiger bei dem VfL Wolfsburg, also Nonplusultra in dieser Liga, so zurückkommst, dann sagt das eine Menge aus über die Mentalität in der Mannschaft und auch über die Qualität, weil sie haben ja teilweise auch wirklich guten Fußball gespielt und immer dran geglaubt. Also von daher müssen sie sicherlich diese Defensivprobleme abstellen, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine Entwicklung, Tja, wo man sich zumindest berechtigte Hoffnung machen kann, dass es am Ende reicht für den Klassenerhalt. Gibt noch ein großes Thema, Jungs. Gregor, du atmest so tief. Hast du noch was?
Ich wollte nur kurz noch zwischenschieben. Der Kumpel Payne hier, der Kollege aus Cottbus, der dir mal die Cottbuser Molle zugesteckt hat und der immer im Akkreditierungshäuschen sitzt und die Karten verteilt, Steiner der Freundschaft, der hat so einen Ausschnitt von der Pressekonferenz von Pele Wollitz, wo der irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt hat, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Und immer, der hat das schon letzte Saison immer, als Cottbus diese crazy Siege hatte und diese Aufstiegswelle, hat er immer gepostet nach diesen Spielen. So, dann kann ich nur noch eins sagen, was passiert hier gerade? Und jetzt hat er das natürlich am Samstag auch wieder gepostet und es passt einfach so perfekt. Ich weiß immer schon, wenn ein crazy Spiel ist bei Energie und ich gebe dem bei Instagram auf die Story, dann sehe ich immer Pele Wollitz. Was passiert hier gerade?
Was passiert hier gerade?
Weiß nicht, wie ich durchs Leben noch durchkommen würde, wenn es keine Memes geben würde, ne? Also mittlerweile echt, also der Lebenssinn hängt teilweise an Memes.
Und wenn es kein Pele Wollitz geben würde.
Marco Grote hat es schon geschafft zum Meme, ne? 11? Sehr gut, ging glaube ich um die Wiederholung, wenn der Physiotherapeut die Wiederholung im Fitnessstudio
erhöht. Ja genau, also Marco Grote könnt ihr auch gerne mal online vorbeischauen, bei Instagram, bei Sport im Osten, aber auch sonst wo. Das gibt es schon als Greenscreen, irgendwo habe ich es auch schon genau rumfliegen gesehen. Man kann Marco Grote quasi jetzt bereits schon in seinen eigenen Content verarbeiten.
Der Mann ist überall.
Mega gut, mega gut. Und Gregor, wenn du hier schon den Steilpass reinspielst mit Pele Wollitz und Pressekonferenz, dann müssen wir natürlich über Fabian Rehse sprechen. Sein Wechsel von der Hertha nach Wolfsburg hat große Wellen geschlagen im Sommer, weil er natürlich bei der Hertha genau so einer war, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der wahrgenommen wurde, das ist einer von uns, das hat er ja auch gesagt. Und dem sein Weggang und sein Wechsel nach Wolfsburg immer wieder negativ ausgelegt wird, ist, glaube ich, eine etwas kompliziertere Nummer, können wir ja einmal drüber sprechen. Auf jeden Fall wurde Fabian Rehse ausgepfiffen, immer wieder, von den Fans von Energie Cottbus und Pele Wollitz war damit ganz und gar nicht einverstanden. Gregor.
Ja, also ich finde sogar, er hatte einen Punkt, sehr guten Punkt, weil mir das auch irgendwie auf den Sack geht. Ich meine, die Herthaner sind die einzigen, die sich überhaupt beschweren können, weil Fabi Rehse hat schon sehr große Worte geschwungen, muss man sagen, was Vereinszugehörigkeit und Liebe zur alten Dame angeht. Und dann wechselt er eben dann doch des Geldes wegen und dann auch noch, das ist ja dann auch oft das Argument vieler Herthaner, dann auch noch zu einem Verein wie Wolfsburg, der jetzt ja auch nicht für große Fußballromantik steht. Und dann finde ich es aber, hat Pele Wollitz total einen Punkt, wieso muss der über Wochen lang, weil letzte Woche auch in Karlsruhe wurde auch das ganze Spiel ausgepfiffen, gut, da gibt es die Fanfreundschaft zwischen dem KSC und Hertha, aber jetzt auch von den Cottbusern, warum muss er da ausgepfiffen werden, das hat Pele Wollitz, finde ich, zu Recht kritisiert. Wir sprechen dauernd über psychische Gesundheit und der Todestag von Robert Enke hat sich jetzt letztens wieder gejährt und sowas alles. Da finde ich, kann man irgendwie so ein bisschen feinfühliger sein und da auch als Fan, egal von welcher Mannschaft, nicht immer da so drauf hauen oder drauf pfeifen in dem Sinne.
Fabian Rehse hat ja letzte Woche im Interview gesagt, dass ihn das durchaus beschäftigt, ne, dass er das auch mit nach Hause nimmt.
Exakt, ja.
Und Pele Wollitz ist da dann wirklich ganz deutlich geworden, was soll das, wieso müssen die Fans von Energie Cottbus diesen Typen jetzt auspfeifen, zumal man ja bei Rehse immer noch mitbedenken muss, dass ja ganz offensichtlich, so wurde es zumindest kolportiert, der Verein auch auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, Fabi, wir brauchen die Kohle, wir hätten dich gerne hier, weil du einer von uns bist und ein geiler Fußballer bist, aber wenn du wechselst und wir richtig schön Transfersumme generieren können, dann hilft uns das bei der Finanzierung dieser Saison extrem. Also wenn der Verein dann natürlich auf dich zukommt und sagt, du würdest uns schon sehr helfen, wenn wir mit dir Geld verdienen können, dann ist es, finde ich, auch nochmal was anderes, weil dass Fabian Rehse Herthaner ist und dass seine Worte damals nicht gelogen waren und einfach so dahingesagt, das nehme ich ihm schon ab.
Ja,
total. Das nehme ich ihm auch ab. Mich hat das Ganze sehr emotionalisiert, muss ich sagen, ne? Weil es ist gut und ich habe da den Hut davor gezogen, dass er eben auch offen drüber gesprochen hat. Er hätte das auch bei dem Interview letzte Woche einfach typisch fußballphrasisch wegmoderieren können, dass das ihm natürlich nichts ausmacht, sondern er war eben offen, hat sich geöffnet. Auch das ist ja eine Sache, die sich auszeichnet bei Fabi Rehse. Und wir sind ja ungefähr gleich alt und ich kann das halt aus der Sicht so beurteilen, ne? Ich war auch 2,5 Jahre einfach in Therapie wegen Depression und wegen mentaler absoluter Drecksverfassung Und ich finde das auch gut, dass Pele Wolz dieses große Fass so aufmacht und da nochmal extrem hinsensibilisiert. Denn Gregor, auch was du gesagt hast, wir haben so ein prominentes Beispiel leider auch in Fußball Deutschland. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Es hat mich extrem betroffen gemacht. Und neben der körperlichen Unversehrtheit ist die psychische das Wertvollste, was du als Mensch hast. Und das große Problem und die Gefahr ist, dass man anderen Menschen das eben nicht ansieht, häufig, wenn damit was nicht stimmt. Weil man eben dann darauf, oder man muss dann darauf hoffen, dass der Betroffene entsprechend dann drüber spricht offen. Und vielen sieht man es eben nicht an. Deswegen gerade jemandem sowas anzutun, der den Mumm hat, offen drüber zu sprechen, da kann ich nur hoffen, dass das jetzt eben bei vielen wirklich Gehirneinzellern nicht das Gefühl sozusagen entstehen lässt von, ach krass, das trifft den. Dann macht es jetzt umso mehr Spaß, wenn wir den jetzt auspfeifen. Sondern eigentlich sollte das genau das Gegenteil bewirken, wenn jemand offen über mentale Gesundheit spricht, dann sollte da aber mal richtig Ruhe einkehren ab nächstem Spieltag.
Ja, zumal, Gregor, du hast es angedeutet, das ist ja, was hat, Energie Cottbus hat im Grunde nichts damit zu tun.
Das ist
so bundesweit irgendwie etabliert, gerade als
sei Fabian. Deswegen meine ich halt so als Trend quasi, ne?
Genau Punkt, das. Und den das Punkt wollte ich auch gerade nochmal deutlich machen. Ich finde es auch, also ich finde Rivalitäten im Fußballstadion, das gehört komplett dazu.
Ey, und wenn Manuel Neuer vor der Nordkurve einläuft und ausgepfiffen wird,
das muss er aushalten können.
Das gehört alles dazu. Oder hier der Königsdörfer, wie er irgendwie da jetzt gerade mit seinen Mainzern gegen seinen Ex-Club gespielt hat und dann vor den HSV-Fans gejubelt hat und so, ja klar wird er dann ausgepfiffen und dann fliegt auch mal eine Beleidigung, eine gepfefferte, aber wie du gesagt hast, was hat Energie, oder wie auch Pele Wolz gesagt hat, was haben die Energiefans jetzt mit Fabi Rehse am tun? Eben eigentlich nix. Und dann ist das irgendwie Häme. Und das ist einfach, Paddy, wie du gesagt hast, spricht da nicht für wirklich viele Gehirnzellen und ja, damit können wir es auch zumachen, das Thema.
Genau so ist es und dann sprechen wir über den Landespokal. Da wurde gespielt an diesem Wochenende, wir haben vorhin schon mal ein bisschen was angerissen und können ja mal ein paar Partien rauspicken, können natürlich nicht über alles sprechen, weil es einfach so unfassbar viele Spiele sind in dieser Phase des Wettbewerbs. Wir haben auf jeden Fall eine Nachricht bekommen, vielen Dank an Frederik, Vorsitzender der Fettschlauchfreunde Erfurt, der erste offizielle ostdeutsche Nationalmannschaftsfanclub.
Was?
Fettschlauchfreunde Erfurt. Sehr gut.
Den lässt du hier einfach mal so, ohne uns ein bisschen anzuteasern die Woche, mal so fallen, dass du so ein Ding hast. Das ist ja, also das ist nicht das Ding, hast den Fetsch, aber es ist ja brutal, ey.
Ja, da habe ich auch, also ich habe mich sowieso gefreut über die Nachricht, die lese ich euch jetzt gleich vor. Und als er dann unterschrieben hat mit dem Namen seines Fanclubs, das war einfach toll. Auf jeden Fall schreibt Frederik, der war nämlich heute bei Weimar gegen Jena im Pokal. Und schreibt, hallo liebe Freunde der Sonne, ich tue mir gerade das Landespokalspiel Weimar gegen Jena rein. Und ich sage euch, ziehen Kreise. Es etabliert sich langsam aber sicher, hat gesagt, es ist einfach nur ein Traum, 20 Grad Sonnenschein und Thüringer Kulinarik, Anmerkung der Redaktion, Wurst, ist ja klar. Und dann schreibt er, mein persönliches Highlight ist ein älterer Herr aus der Nachbarschaft, der unter Einsatz seines Lebens auf seinen Holzschutzstand geklettert ist und nun genüsslich sich das Spiel reintut. Also er hat es gleich zweimal genutzt. Am Ende Carl Zeiss mit einem souveränen Sieg. Vielen Dank für diese Nachricht, hat auch ein paar Videos und Fotos geschickt, also wirklich sensationell, kaum eine Wolke am Himmel, Fahnen in beiden Fanblöcken, richtig cool.
Weimar auch mit so einer kleinen Szene irgendwie seit ein paar Jahren, die da so zwar nicht viele sind, aber stabilen Kram machen, sehe ich immer mal wieder so ein paar Bilder, haben auch eine Choreo gemacht da bei dem Spiel, war ganz geil aus.
Ja, hört sich auch gut
heißen
an.
Heißen die zufällig also sowas wie Weimars Faust, wäre geil.
Das wirklich.
Irgendwann, also da muss irgendein Goethe-Bezug, muss da schon, ja. Also schon irgendwie in der Richtung schon, ja.
Aber beim Thema Thüringen-Pokal, ne? Paddy, was glaubst du, wie viele Tore hat Schott Jena gegen die SG Traktor Teichel geschossen?
Ne, das Schöne ist, du weißt, ich habe nichts mitbekommen.
Aber was glaubst du jetzt?
Ja.
11:1 ist das Ganze ausgegangen. So ist es. Schott Jena, stark.
Sehr schön, Jungs. Ich finde es stabil, Gregor, wie du das immer wieder rausholst. Das ist einfach super. Ich möchte es noch mindestens einmal hören in dieser Folge. Bin gespannt, ob du abliefern kannst.
Super.
Schauen wir mal. Ansonsten, wenn wir nach Zwickau gucken, müssen wir natürlich ganz kurz über Lok Leipzig sprechen. Absolute Katastrophenwoche für den ersten FC Lok. Zwei Leistungsträger mit schweren Knieverletzungen, Torhüter Naumann und Neuzugang und Stürmer Kügel, fallen beide womöglich bis Saisonende aus. Also richtig bitter, wie wie das da reinknallt und natürlich etwas, was Lok Leipzig in der Form dann auch nicht kompensieren kann. Also ich erinnere mich.
Vor allem an, weißt du, das passiert dir ja so gefühlt 10 Minuten nach Ende Transferfenster auch noch. Also es ist natürlich für sich genommen so extrem schlimm, aber dann eben auch genau kurz nach den Zeitpunkten, wo du noch hättest irgendwas machen oder reagieren können. Ne?
Ja, ultra bitter. Ich finde, das ist auch, sowas ist auch, die Dortmund-Fans hatten es mit diesem Konstantelias. Ja, das nimmt dir so auch so eine, also diese Vorfreude auch so am Anfang von so einer Saison, das ist irgendwie so, das ist einfach bitter. Richtig, richtig bitter.
Ja, ja, vor allem, wir haben ja drüber gesprochen, dass es richtig eng zugehen wird in der Regionalliga Nordost und hatten Lok jetzt sowieso nicht im engsten Kreis der Favoriten, aber doch so im Erweiterten mit dabei. Und zwei solche Nackenschläge, die sorgen natürlich dafür, dass das erstmal richtig schwierig wird in dieser Saison. Im Landespokal haben sie sich durchgesetzt und durchgezittert, kann man sagen. Richtig enges Ding. In Auerbach ist natürlich auch ein undankbarer Gegner da oben auf der im Vogtland. Und am Ende steht es 3-2 für Lok und war aber dann doch ein sehr enges Ding. Aber was am Ende zählt, ist die nächste Runde. Wir gucken nach Brandenburg. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, habe ein Reel dazu gesehen, weil Stahl Brandenburg aus der 5. Liga den FSV Luckenwalde rausgeschmissen hat.
Vor einzige, 200. Ja. Richtige Überraschung irgendwie, ne? Oder?
Ja. Sagen muss, Luckenwalde auch, ne? Die haben ja auch viel mit Verletzungen zu tun in dieser Saison bisher. Das kann man so ein bisschen abgeschwächt auch für Luckenwalde formulieren, was du über Lok gerade gesagt hast. Und das war, glaube ich, ja auch schon jetzt, also in der Regionalliga haben sie, glaube ich, jetzt fast alles verloren, also ein Spiel oder so. Ne?
6 von 7 verloren,
ja. Ja, 6 von 7, das ist schon sehr schwer aktuell. Es passt sozusagen ins Bild, leider aus deren Sicht bisher.
Ja, 100%. Patrick Weiser ist ja kürzlich zurückgetreten als Trainer aus gesundheitlichen Gründen, war also nur, ich glaube, 2 Monate Trainer vom FSV Luckenwalde. Dann hast du diese Niederlagenserie in der Regionalliga Nordost und kassierst beim Fünftligisten im Pokal in der 90. Minute das 0-1 durch Benjamin Watu. Entsprechend groß, könnt ihr euch vorstellen, war da die Eskalation und die Ekstase in Brandenburg, als dieses Tor gefallen ist. Die BSG Stahl, ja, Gregor, ein Verein mit durchaus großer Historie.
Ja, wollte ich noch nachreichen, ist jetzt schon fast ist jetzt über eine Woche her, aber habe ich gesehen auch letztens. Und zwar haben sie ein Sondertrikot gemacht zur Europapokalgeschichte. 40 Jahre Europapokal. 1986 hat man nämlich da ein ganz besonderes Kapitel geschrieben und hatte jeweils 2 Spiele gegen den Coleraine FC, nordirischer Club, und gegen IFK Göteborg, also jetzt 5. Liga, aber vor 40 Jahren in Europa gespielt, und das jetzt auf dem Trikot verewigt, ist auch immer schön, sowas.
Ja, mega. Richtig, richtig stark, finde ich auch. Wir müssen noch ganz kurz über den FSV Zwickau sprechen, um nochmal ganz kurz nach Sachsen zurückzuspringen. Gar nicht mal so sehr wegen des Spiels gegen den Heidenauer SV. Das haben sie 9-1 gewonnen, das war im Vorfeld klar. Aber der FSV hat eine durchaus richtungsweisende Mitgliederversammlung hinter sich gebracht. Am Freitagabend 400 Anwesende im Stadion. Also neuer Rekord, glaube ich, für Zwickau. Ist schon bemerkenswert, wie viele da mit dabei sind, und zeugt ja dann auch von einem wirklich lebendigen Vereinsleben. Und sie haben 2 wichtige Beschlüsse getroffen. Zum einen, große Historie, auch Anlehnung an Europacup-Historie, Gregor, ja, die Rückkehr des Sachsenring S ins Vereinslogo. Da, wo aktuell dieser kleine Fußball ist im FSV-Logo, ist demnächst wieder das Sachsenring S zu sehen. Ist doch immer schön, wenn ein Verein so seine Wurzeln wieder mit einbindet.
Ja, finde ich so geil. Wir haben ja auch letzte Saison schon so viel über diese Saison von vor 50 Jahren gesprochen, wo sie Panathinaikos Athen rausgehauen haben, die AC Florenz, und da gab es ja irgendwie viele schöne Aktionen und wirklich tolle Geschichte. Ich habe da einen Wimpel von dieser Saison bei mir zu Hause hängen, und da habe ich mich wirklich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, dass dieses Sachsenring S wieder einen Einzug in das Logo findet.
Ja, das ist wirklich cool. Und im Rahmen dieser Mitgliederversammlung haben sie dann auch eine Vereinssatzung bzw. ein Leitbild beschlossen, haben also die Grundwerte des FSV Zwickau ausformuliert, und zwar unter folgende Schlagworte dann gestellt: Familie und Zusammenhalt, Solidarität und regionale Verankerung, Vereinsleben und sozialer Kit, zupacken und mitmachen, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Transparenz, Ideen und Visionen, Celtic, Glasgow und Landesliga, Kampfgeist und Zwickauer Mentalität, authentisch und bodenständig, Unabhängigkeit und Fußball gehört den Fans, egal in welcher Liga und egal wie es auch steht, Verantwortung und Wertevermittlung. Und wenn ihr jetzt ganz aufmerksam zugehört habt, dann könnt ihr mal die Anfangsbuchstaben dieser Schlagworte zusammenfügen. Das ergibt nämlich FSV Zwickau e.V. Also sie haben jedem Buchstaben ihres Vereinsnamens einen Wert zugeschrieben, den sie leben wollen. Schon sehr stilvoll, finde ich.
Akrostichon, oder?
Was?
Das ist doch ein Akrostichon, wenn du ein Wort von oben nach unten schreibst und dann entsprechend dazu wieder neue Wörter oder Slash-Sätze, Wortgruppen.
Das weiß ich nicht. Und wie viele Buchstaben sind das?
Ich google das mal. Ihr redet über Fußball währenddessen. Ja, ich guck mal.
Wenn ich richtig gesehen habe, sind es, glaube ich, 12 leider.
Ein Akrostichon, ist eine spezielle Gedichtform, bei der die Anfangsbuchstaben oder Silben der einzelnen Zeilen von oben nach unten gelesen ein neues Wort, Namen oder Wortgruppe slash Satz ergeben. Ein Akrostichon.
Mein lieber Mann, Paddy, ey.
Irgendwie gefällt es mir besser, wenn du über die Umstellung von Fünfer auf Viererkette redest bei Union Berlin.
Ja. Also wirklich, das ist ja Wahnsinn, was du hier auffährst, ey. Sensationell. So, Jungs, jetzt haben wir den Großteil besprochen, alles, was den Sport unmittelbar angeht. Aber wir haben natürlich noch ein ganz fettes Thema, über das wir reden müssen nach dieser Woche, weil das Ganze schon einem Durchbruch gleichkommt, was da passiert ist rund um die Aufstiegsreform.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ihr habt die Medienberichterstattung mitbekommen. Zuerst hat die Bild berichtet, dann auch der Kicker. Und zwar hat sich Bernd Neuendorf nach einer DFB-Sitzung mit den anderen Regional- und Landesverbandspräsidenten positioniert und hat gesagt, wir wollen das Kompassmodell. Sie sagen beim DFB nach wie vor, das ist jetzt der Anstoß zu einem demokratischen Prozess. Das müssen sie, glaube ich, auch machen, weil sie natürlich nicht einfach die Belange der Regionalverbandspräsidenten einfach so übergehen und vom Tisch wischen wollen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich extrem bedeutsam für die Initiative und für den Kampf um eine gerechte Aufstiegsregelung, wenn sich nach DFL-Chef Aki Watzke jetzt auch noch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf gerade macht und sagt, wir wollen das Kompassmodell, das ist die beste Lösung. Und wir hatten das ja schon mal angedeutet nach dem Interview mit Hermann Winkler, dass es tatsächlich schnell gehen könnte. Und das hat Bernd Neuendorf jetzt auch nochmal bestätigt. Darüber habe ich ja dann am Samstag auch nochmal mit ihm gesprochen. Und zwar ist ein außerordentlicher DFB-Bundestag geplant. Erstmal einer, ich glaube jetzt im September schon, in 2 Wochen etwa, für die Neustrukturierung der Frauenfußball-Bundesliga. Und dann nochmal ein neuer außerordentlicher DFB-Bundestag, voraussichtlich im Dezember, wo dann die Aufstiegsreform behandelt wird und ein neues Modell beschlossen werden soll. Also es ist wirklich krass, muss man sagen, wenn man dieses Thema verfolgt. Seit 10, 15 Jahren wabert das irgendwie. 15 weiß ich jetzt nicht, aber schon sehr lange auf jeden Fall. Und immer wieder Wendungen und hier nochmal der Versuch und dann starten die Vereine wieder eine Initiative und jetzt kämpfen sie seit bald 1,5 Jahren dafür, dass eine Lösung herbeikommt. Und jetzt sagt der DFB plötzlich, was ja sensationell ist für die Vereine, dann machen wir es jetzt auch. Und zwar in 3 Monaten, im Dezember. Also schon Hammer, wie schnell dieser ewig lange Streit tatsächlich dann jetzt möglicherweise behoben werden könnte.
Ich traue mich noch gar nicht, mich zu freuen, weil wir waren jetzt allein seit es den Podcast gibt, waren wir schon halt echt häufig gefühlt auch mal näher dran, ne? Gregor, du guckst auch
hatten so ein bisschen. Wir alles dabei. Ja, ich finde es witzig, weil das hat uns total begleitet seit der Gründung des Podcasts, seit Folge 1 im Prinzip. Fast jede Folge, ein Auf und Ab. Schon krass. Wär witzig, wenn das jetzt auf einmal so schnell geht.
Sie werden schnell erwachsen, Gregor. Du musst dich dran gewöhnen. Das ist
ja. Ja, das ist schon wirklich, wirklich krass. Und ich muss auch sagen, also so wie jetzt habe ich diese Situation noch nie wahrgenommen, dass du wirklich die mächtigsten Fußballfunktionäre des Landes ganz klar auf deiner Seite hast, dass sie sich ganz klar positioniert haben. Und also mir fehlt wirklich die Fantasie, wie das Ding jetzt noch rumgerissen werden könnte von denjenigen Landes- und Regionalverbandspräsidenten, die dagegen sind. Weil du hast im Grunde eine so mächtige Phalanx jetzt, die für das Kompassmodell sich gerade macht. Auch in Berlin im Olympiastadion war ja ein großes Spruchband, ne, das dauerhaft hing auf der gegenüberliegenden Seite der Kamera, Kompassmodell jetzt. Also die Fanszenen fordern es kollektiv, komplett und durch die Bank. Die Vereine fordern es mit überwältigender Mehrheit. Der FC Schalke zum Beispiel als mächtiger Bundesligist ist dabei. Die Bayern arbeiten im Hintergrund und möchten das gerne machen. Die DFL sagt, wir wollen das Kompassmodell. Und jetzt auch noch die DFB-Führung. Mir fehlt die Fantasie, dass das Ding jetzt noch schief gehen kann.
Nicht jinxen, aber ja,
hoffentlich. Nicht jinxen, genau, weil wir auch gemerkt haben, wie da gearbeitet wird, auch mit Tricks hinter den Kulissen und so. Aber also das ist auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, dass Bernd Neuendorf sich da so positioniert hat. Sind wir gespannt, wie das weitergeht. Jungs, dann haben wir es eigentlich schon. Ich möchte euch beiden und natürlich allen, die uns zusehen und zuhören, noch mit auf den Weg geben, dass wir am kommenden Samstag natürlich wieder bei Sport im Osten uns um die Regionalliga Nordost kümmern. Ab 14 Uhr geht die Übertragung los. Chemie Leipzig gegen den FSV Zwickau live bei uns im MDR, im Fernsehen und natürlich auch im Stream. Gregor, kann man glaube ich sagen, extrem heiß und für Chemie sensationell wichtig, ne?
Sensationell wichtig, dass man da endlich mal den ersten Sieg der Saison holt. Man baut natürlich wie immer auf den starken Support zu Hause. Ich möchte da nochmal, wenn wir über Chemie reden, fand ich echt eine sehr stabile Aktion, weil die letzte Woche so eine kleine Kampagne gemacht haben. Wird es im Osten immer dunkler erstrahlt im Sportpark Leutsch. Das Licht haben sie Plakate aufgehängt in Leipzig, aber unter anderem auch in Halle und dazu aufgerufen, doch bitte wählen zu gehen und sich vorher auch zu informieren und da auf der Website auch einen großen Artikel geschrieben und finde das dann schon cool, wenn Vereine irgendwie in solchen Zeiten stabile Messages senden und das Spiel wird auf jeden Fall wichtig, weil wir haben eigentlich vor der Saison gesagt, wir machen uns gar nicht so große Sorgen um Chemie Leipzig und jetzt wollen wir das eigentlich auch weiterhin nicht tun, aber
ist die Realität machst du dir Sorgen, ich wollte gerade sagen, ja.
Nein, ich mach's noch nicht. Aber jetzt mal so. Und guck mal, ich wurde ja dazu aufgefordert, nicht mehr zu kommen zu den Spielen. Und ich komme ja auch gerade nicht mehr, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Aber natürlich, weil alle immer gesagt haben, du musst mal wegbleiben, damit wir mal gewinnen. Und ich bin weg und jetzt bitte auch mal liefern.
Ja, und auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ne, der FSV Zwickau aktuell Sechster, stand Sonntagabend. Auch durchaus ein Sieg wichtig, dass man weiter Anschluss hat nach oben an Erfurt und Chemnitz, um auch entsprechend diese wirkliche positive Entwicklung der letzten Jahre, muss man schon sagen, die da Rico Schmidt und vor allem auch Robin Lenk als sportlicher Verantwortlicher da verantworten, dass du dem halt so weiter Früchte tragen hilfst. Also für die wäre es auch durchaus wichtig da entsprechend. Also Samstag 14 Uhr, da geht es für beide um viel und das bereits am Spieltag Nummer 8, leider Gregor, sorry, nicht 11, aber kann man trotzdem einschalten, sollte man tun.
Unbedingt, also für beide wichtiges Spiel. Chemie will die rote Laterne abgeben und Zwickau Kontakt halten nach ganz oben. Ihr hört uns bei ARD Sounds, da hört ihr auch Sportschau F, inspirierende Frauen aus dem Sport. Und natürlich zum Ende hin nochmal die Bitte an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns gerne eure Antworten auf unsere Community-Frage Deadline Day. Welcher Transfer hat euch das Herz gebrochen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten, freuen uns, wenn sie in Textform oder sehr gerne, wie ihr das kennt, für die Stimmen des Ostens auch als Sprachnachricht bei uns ankommen. Und wenn ich im Hintergrund bei Paddy die Sirene höre, ja, ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Ganze hier zu beenden.
Jungs, ganz kurz, ich rede wirklich sehr, sehr gerne mit euch, egal ob Montag morgens um 8 oder Sonntagabends 40 Minuten nach
11. Stark, Gregor. So ist schönes es. Ende, hat Spaß gemacht, Jungs. Haut rein.
Tüdelü. Macht's gut, ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Redaktion Lisa Gerd, Toni Thiele und Erik Stritter. Den Podcast gibt's immer montags in ARD Sounds, überall wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.